darf Sie alle ganz herzlich begrüßen in der Kalvarienbergkirche zu diesem ersten Donnerstagabend in der Fastenzeit. Ich würde Sie auch gleich bitten, noch einmal, na, sagen wir es anders, vergessen Sie nicht, wenn Sie rausgehen, das Handy einzuschalten, damit Sie wieder erreichbar sind. Ich begrüße die Diskutanten, Vertreter der Caritas, der Diakonie und Willi Resetaric vom Integrationshaus. Ich danke unserer Caritas-Assistentin Frau Ines Riedler, dass sie diesen Abend trotz mancher Umstände, persönlicher Umstände auch zustande gebracht hat. Ein herzliches Dankeschön. Am Ende dieser Veranstaltung, dieser Diskussion mit Publikumsbeteiligung, wird an den zwei Toren, auch hinten beim Hauptportal und von innen aus gesehen links beim Seitentor, werden Menschen mit einem Körbchen stehen. Wir werden das dann gerecht aufteilen zwischen Integrationshaus, Caritas und Diakonie und bitte Sie auch um Ihre großzügige Gabe. Persönlich ist es mir bewusst, dass dieses Thema Fremdenrecht, Bleiben oder Gehen ein sehr heikles Thema ist. Ich möchte auch thematisch nichts dazu sagen einstweilen, aber eines möchte ich sagen, was ich auch schon bei der Pressekonferenz gesagt habe. Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass rührt an den Nerv der Christenheit, an den Nerv der Kirche, weil es gegen das jesuanische Prinzip ist.
Danke für die Begrüßung. Ich möchte Ihnen gerne sagen, warum haben wir überhaupt diese Diskussion Fremdenrecht, Bleiben oder Gehen? Schon deshalb, weil im Oktober 2009 wieder eine Verschärfung zu den Asyl- und Fremdenpolizeilichen Gesetzen stattgefunden hat und sehr viele dagegen protestiert haben, verschiedene NGOs, aber auch schon der Menschenrechtsbeirat, der meinte, hier widerspricht einiges auch den Menschenrechten. Ich denke mal, es ist dann wichtig, dass wir uns das anschauen, was läuft hier, was können wir tun und warum wollen wir das tun, weil wir als Pfarrer Herr Nals schon viele Jahre auch im Flüchtlings- und Asylbereich tätig sind. Wir hatten schon in den 90er Jahren Flüchtlinge hier bei uns beherbergt und betreut. Wir haben 9 Jahre lang das mobile Notquartier gemeinsam auch Caritas und Diakonie gemacht und wir leben in einem Bezirk mit einem hohen Migrantinnenanteil und sind mit den Nöten dieser Menschen täglich konfrontiert. Ich freue mich, dass ich zu dieser Diskussion namhafte Personen gefunden habe und möchte sie auch vorstellen. Das ist die Frau Magistra Katrin Huller, Rechtsberaterin vom Asylzentrum Caritas. Der Herr Magister Christian Fackler, Rückkehrberater von der Caritas Rückkehrhilfe. Der Herr Magister Christoph Riedl, Geschäftsführer des Flüchtlingsdienstes der Diakonie. Und Willi Resetaric als engagierter Mensch in Asyl-, Menschenrechtsfragen, Integrationshaus. Damit wir ein bisschen Information auch kriegen und wissen, was eigentlich Sache ist, werden wir zuerst die Frau Magistra Huller hören, die uns Informationen geben wird zum Fremdenrecht im Vergleich, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt.
Guten Abend, ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Ja, bin ich so vertraut mit Ihnen. Lauter? Okay, gut. Nein, nicht so nahe, bitte. Danke. Also, neuerlicher Versuch, guten Abend. Ich arbeite als Rechtsberaterin im Caritas Asylzentrum, war lange davor Rechtsanwältin, also nicht mit Prüfung, aber im Anwalt gearbeitet und versuche jetzt einen kurzen Überblick zu geben. Man hat mir gesagt, 5 Minuten sozusagen für die Neuerungen im Asyl- und Fremdenrecht. In den letzten 5 Jahren gab es 4 Novellen, beziehungsweise 3 Novellen, einen Novellenentwurf und ein völlig neues Gesetz. Wenn ich jetzt versuchen würde, Ihnen das darzulegen, was sich so im Laufe der Zeit verändert hätte, glaube ich, würden wir alle anfrieren und würden sehr müde nach Hause gehen. Also ich werde versuchen, das ganz in groben Zügen zusammenzufassen. Die Novellen zum Asylgesetz haben sich in erster Linie damit beschäftigt, in welcher Art und Weise man das Asylverfahren beschleunigen kann. Man hat daher versucht, das Asylverfahren 2 zu teilen, in ein sogenanntes Zulassungsverfahren, ja, in dem zuerst einmal geprüft wird, ob Österreich überhaupt zuständig ist, und im Anschluss daran soll das inhaltliche Verfahren laufen. Ursprünglich war gedacht, dass dieses Zulassungsverfahren in erster Instanz mal 20 Tage brauchen soll. Das hat sich innerhalb von kürzester Zeit herausgestellt, dass das völlig illusorisch ist. Inzwischen sind wir mit Menschen konfrontiert, die seit 3, 4, 5 Jahren im Zulassungsverfahren sind und bei denen noch immer nicht klar ist, ob Österreich zuständig sein wird, mit all den entsprechenden katastrophalen Auswirkungen. Die Novellen der letzten Jahre, was das Asylrecht betrifft, haben sich in erster Linie damit befasst, gewissen Ängsten in der Bevölkerung, Asylwerbern gegenüber sozusagen einen gesetzlichen Rahmen zu geben. Ja. Sie erinnern sich vielleicht an die Diskussion im Oktober, da ging es ja viel um straffällige Asylwerber, wie kann man die schnell aus dem Land bringen, wie kann man deren Verfahrensrechte sozusagen gewisserweise einschränken, damit die Verfahren schneller laufen. Unterm Strich, wenn man die Regelungen analysiert, sind sie relativ zahnlos, und die meisten, am meisten davon betroffenen Personen sind die Familienangehörigen der straffällig gewordenen Personen. Die können nämlich sozusagen ihren Status nicht mehr sozusagen im Familienverband aufrechterhalten oder bekommen. Und das ist eine gravierende Verschlechterung und trifft genau eigentlich die Leute, die am wenigsten dafür können, nämlich Ehefrauen und Kinder, wenn sie nach Österreich nachkommen wollen. Also auch ein bisschen ein Missverhältnis zwischen dem, was medial präsentiert wurde, und dem, was eigentlich sozusagen das Gesetz bewirken kann. Sehr viele andere Änderungen im Zulassungsverfahren, vor allem wenn es darum geht, wie kann ich und zu welchem sehr frühen Zeitpunkt kann ich Menschen in Schubhaft nehmen, die allerdings greifen gravierend in die Rechte der Menschen ein. Darüber wird nicht so laut geredet, ja, weil, glaube ich, sehr vielen Beteiligten klar ist, dass man sich an einer Grenze der Verfassungsmäßigkeit bewegt. Ja. Haft ist nach österreichischen Vorstellungen, in der das menschliche Freiheit oder die Freiheit der menschlichen Person sehr hoch angesiedelt ist, in sehr vielen europäischen Verfassungen, immer nur die Ultima Ratio. Und Sie wissen vielleicht aus Erfahrung, also nicht aus persönlicher Erfahrung, aber wie schwer oder wie genau geprüft wird, wenn über jemanden eine Strafhaft verhängt werden soll. Es gibt Verteidigerrechte und 100.000 Dinge, und ein Strafverfahren nach ganz komplizierten Regeln mit Berufungsmöglichkeiten, und das allerletzte, was dann passieren kann, ist, eine Freiheitsstrafe verhängt wird. Hier, wenn es um Asylwerber geht, ist die Schranke extrem gering. Ja, da gibt es, reicht der schiere Verdacht, ja, dass Österreich für das Verfahren nicht zuständig sein mag. Ja, und die Tatsache, dass er vielleicht in Österreich keine familiären Anknüpfungspunkte hat, um die Schubhaft zu verhängen. Ja. Man muss ehrlicherweise sagen, dass in Wien diese Schubhaftmöglichkeiten nicht im vollen Maße ausgeschöpft werden. Also das Gesetz sieht mannigfache Möglichkeiten vor, die Schubhaft sehr früh schon zu verhängen, eigentlich direkt nach der Einreise. De facto wird das oft wirklich wesentlich später gemacht, so wie wir das immer verlangt haben, nämlich in einer zeitlichen Nähe zu der Abschiebung. Also wenn man weiß, es wird dann de facto wirklich konkret abgeschoben werden, es gibt einen Termin, ja, dann eine Woche bis zu einer Woche vorher sozusagen ist momentan die Praxis. Ja. Es ändert, also insofern sozusagen sind jetzt diese neuen Vorstellungen von Anhaltung und was da jetzt alles, Generalanhaltung von allen im Erstaufnahmezentrum und so weiter, haben für mich ein bisschen den Charakter, sozusagen die Bevölkerung beruhigen zu wollen. Das ist auch im engen zeitlichen Konnex mit dieser Eberau-Debatte passiert, ja, und hat eigentlich weniger damit zu tun, was fremdenpolizeiliche Behörden de facto tun. Ja, weil sie könnten ja jetzt schon viel früher eingreifen, und das tun sie nicht. Ja. Also wird das noch wesentlich aufgebauscht und noch besser verkauft. Ja, und was unterm Strich passieren wird, wissen wir nicht. Aber ich glaube, da sind sich alle mit der Materie befassten Juristen einig, eine Generalhaft, ja, nur wegen Einreise und Asylantragstellung und diese Anhaltung, ja, für diese 5 Tage entspricht der Definition nach einer Haft, ja, die wird wohl nicht zulässig sein. Und es hat sich auch sehr schnell in der politischen Debatte sozusagen dann doch einige Vertreter gefunden, die also die Verfassungswidrigkeit sozusagen der Verfassungswidrigkeit nachgegeben haben. Ungern, aber doch sozusagen der Verfassung, der sie dienen sollen, nachgegeben haben. Ein zweiter wesentlicher Aspekt in dieser Novellierungswelle ist der ganze Regelungskomplex des Bleiberechts. Und nachdem die Veranstaltung heißt Bleiben oder Gehen, ist Bleiberecht, glaube ich, auch ein Thema, das für viele interessant ist. Bleiberecht sozusagen, dieses schöne, weiche Wort, das erweckt in sehr vielen Menschen ganz andere Assoziationen, als jetzt im Gesetz steht. Ja. Es gab auch in der politischen Debatte um das Bleiberecht Vergleiche mit allen möglichen anderen europäischen Ländern, wo sowas eingeführt wurde, und die Schere sozusagen, was Bleiberecht sein soll, das reicht von, wenn alle Illegalen, die schon länger als 5 Jahre da sind oder länger als 3 Jahre, oder alle Menschen, egal welchen Aufenthaltsstatus, die aber arbeiten, bis zu der eigentlich jetzigen gesetzlichen Regelung, dass man Menschen einen Aufenthaltsstatus gibt, die eigentlich nicht ausweisbar sind, also die man nach den Vorstellungen der Europäischen Menschenrechtskonvention sowieso in Österreich bleiben dürfen. Das Interessante daran ist sozusagen, dass das eigentlich nach den Vorstellungen des europäischen Menschenrechts völlig klar ist. Weil wenn ich jemanden nicht ausweisen darf, dann muss ich ihm einen Aufenthaltstitel geben. So sieht das die EMRK schon seit vielen, vielen Jahrzehnten vor. Ja? Und was Österreich so großartig verkauft hat, das Bleiberecht, ist eigentlich das, was im Artikel 13 EMRK schon immer gestanden hat. Ja? Aber nach langen Diskussionen und vielen politischen Äußerungen dazu hat Österreich immerhin, im Gegensatz zu früher, jetzt ein gesetzliches, behördliches Verfahren entwickelt, um diese Rechte auch wirklich durchsetzen zu können. Man kann einen Antrag stellen, wenn der negativ wird, kann man dagegen berufen, und das ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Situation vorher, wo das Bleiberecht ein reines Gnadenrecht war, wo man halt einfach eine Anregung geschrieben hat, die wurde behandelt, manchmal nicht, weitergeleitet, man konnte nicht nachfragen, was damit passieren wird. Also ein rechtsstaatliches Verfahren ist natürlich eine wesentliche Verbesserung. Aber so großartig, wie das verkauft worden ist, ist es nicht, denn es spricht mit knapper Not dem, was die EMRK sowieso vorschreibt. Ja? Also das muss schon einmal, klar sein. Aber natürlich sind wir glücklich, dass wir wenigstens dieses Verfahren haben. Ja? Damit ist die Debatte in Österreich über das Bleiberecht jetzt eigentlich sozusagen jetzt medial und politisch ein bisschen wieder hinabgesunken. Aber es ist noch immer in den Köpfen der Menschen, dass Bleiberecht was anderes ist. Ja? Denn die Vorstellung nach der EMRK ist ausgesprochen diffizil, und entspricht nicht dem menschlichen Empfinden. Wann ist jemand integriert, wann sollte ich jemanden nicht mehr wegschicken? Das ist ganz was anderes, als die EMRK vorsieht, ist ausgesprochen streng. Ja? Und auch die, so wie das jetzt in Österreich praktiziert wird, ist eben in Anlehnung an die europäische Judikatur ähnlich streng. Ja? Und viele Menschen, die sich gedacht haben, ja, es gibt ja eher Bleiberecht und jetzt können dann viele Leute bleiben, sind jetzt im Anlassfall, wenn man sich dann wirklich darum bemüht, ausgesprochen enttäuscht. Also ich nehme an, dass in der Diskussion, also dass die Diskussion über das Bleiberecht aus diesem Grund noch nicht beendet ist. Ja? Und ich weiß nicht, ob Sie heute vielleicht ORF das nicht gesehen, aber jedenfalls auf der Homepage war, über diese kosovarische Familie, wo sich de facto sozusagen eine Gemeinschaft vor die Polizei gestellt hat, das drückt das genau aus. Ja? Also das ist genau diese, dass man sagt, die sind gut integriert, die sollen doch bleiben dürfen. Ja? Das ist das, was der vernünftige Hausverstand sozusagen einem sagt. Ja? Und dann hat man ein super schönes Gesetz, das heißt Bleiberecht, und das geht nicht. Ja? Also das ist dann offensichtlich doch kein Bleiberecht. Ja? Also das sind viele Aspekte, was sich in letzter Zeit verändert hat, und ich glaube, sowohl die politische Debatte, sowohl über das Bleiberecht als auch über Schubhaft, Anhaltung und die darin vermantelte Fremdenfeindlichkeit ist sicher noch nicht beendet. Und wir werden bald wieder eine neue Novelle haben. Danke.
Danke, Magistra Schuller. Schuller. Auch danke, dass Sie das Beispiel angesprochen haben, das heute auch durch die Medien gegangen ist, von einer Familie in Vorarlberg, wo das Engagement der Bürgerinnen inklusive Bürgermeister dazu geführt hat, dass eine Abschiebung nicht stattgefunden hat. Wir sind ja selber auch mit so einer Geschichte konfrontiert in unserem eigenen Bereich, und vielleicht werden wir auch zu verschiedenen Dingen inspiriert durch den heutigen Abend. Jetzt möchte ich aber auch noch gerne von Herrn Magister Facker einiges zur Rückkehrhilfe wissen. Also warum gibt es die Rückkehrhilfe der Caritas? Wer kommt zu Ihnen? Was sind die Aufgaben?
Ja, ich arbeite jetzt schon seit fast 10 Jahren bei der Caritas Rückkehrhilfe und habe in der Zeit natürlich auch eine Entwicklung miterlebt, die parallel zu der Entwicklung im Fremdenrecht steht. Eine Sache, die ganz klar passiert ist oder die ganz klar sichtbar ist, ist, dass unsere Klienten unter immer größerem Druck stehen, unter immer größerem Zeitdruck, das Land zu verlassen, sobald ihr Asylverfahren beendet ist, sobald sie keinen rechtlichen Aufenthaltstitel mehr haben in Österreich. Also da gab es durchaus eine Entwicklung in Richtung mehr Druck durch die Fremdenpolizei. Das merken wir dann auch ganz konkret in der Beratung. Die Caritas versucht im Bereich der Rückkehrhilfe ganz stark auf das Primat der Freiwilligkeit zu setzen, was natürlich unter diesen Umständen schwierig ist und was sehr viele Diskussionen auch unter uns auslöst, weil von einer Freiwilligkeit zu sprechen in einem Fall, wo jemand praktisch schon von der Fremdenpolizei gesucht wird und die Wahl nur mehr besteht zwischen der Abschiebung und der freiwilligen Rückkehr, ist natürlich ein Thema oder eine Frage, über die man sehr lange diskutieren kann und wo natürlich auch der Begriff der Freiwilligkeit sehr in Frage steht. Wir versuchen, unsere Klienten umfassend zu beraten. Wir versuchen ihnen alle Möglichkeiten aufzuzeigen und sehen unter diesen Voraussetzungen das dann als eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeit. Das heißt, es gibt einfach Fälle oder es gibt Situationen, wo die Rückkehr die vernünftigste Entscheidung ist und trotzdem müssen wir darauf warten, bis auch unser Klient zu dieser Entscheidung kommt. Und das ist nicht immer so einfach, weil natürlich sehr viele Hoffnungen verbunden sind mit dem Aufenthalt in Österreich. Auch sehr viele Hoffnungen, nicht nur von der Person selbst, sondern auch von der Familie zu Hause vielleicht, die sich auch erwartet, dass hier in Österreich, in Europa jemand nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkommt, wenn er zurückkehrt. Wir sehen es als sehr wichtig auch, dass die Menschen nach der Rückkehr in ihren Heimatländern auch unterstützt werden. Da gibt es Projekte derzeit, vor allem in der Ukraine, in Nigeria, wo einfach mit Reintegrationsprogrammen versucht wird, den Menschen zu helfen, eine neue Existenz aufzubauen in ihren Heimatländern. Also von kleinen Betriebsgründungen bis zu Kursen, Hilfe bei der Arbeitssuche. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Rückkehrhilfe aus unserer Sicht. Also man muss sich auch auf die Länder konzentrieren. Man sollte wissen, wie es dort ungefähr aussieht, welche Bedürfnisse vor allem da sind. Das variiert bei den Ländern, bei den einzelnen Ländern sehr stark. Wir haben insgesamt, glaube ich, über 40 Länder, in die wir Rückkehrer unterstützen, natürlich mit ganz unterschiedlichen Zahlen. Und es sind darunter Länder mit sehr hohem Risiko, mit sehr hohem Gefahrenpotenzial, was bekannt ist. Und es sind auch Länder dabei, wo man davon ausgehen kann, dass jetzt vielleicht die ganz konkrete Gefahr nicht so da. Also es gibt zum Beispiel Rückkehrer nach Afghanistan, es gibt Rückkehrer nach Moldawien, es gibt viele Rückkehrer nach Russland, nach Tschetschenien, was ein sehr, sehr heikles Thema auch ist für uns. Es gibt viele Rückkehrer in den serbischen, also nach Serbien, nach den Kosovo, nach Mazedonien. Wir haben eine ganz große Bandbreite und wir versuchen uns auch darauf einzustellen. Eine ganz, ganz schwierige Sache für uns wird es dann, wenn die objektive Chance in Österreich zu bleiben und der Wunsch nach Rückkehr in Konflikt steht. Das kann in zwei Richtungen sein. Wir haben Klienten, die eine sehr, sehr gute Chance haben, hier Asyl zu bekommen, die es aber einfach nicht mehr aushalten, die zu warten. Also wir haben, ich kann jetzt von der letzten Woche allein einen solchen Fall, an einen solchen Fall denken, wo eine afghanische Frau mit ihrem Baby nach einem Jahr einen negativen Bescheid bekommen hat in erster Instanz und nicht einmal einen subsidiären Schutz, also nicht einmal einen, also die zweite Entscheidung im Asylverfahren, nicht einmal die positiv. Das heißt, es wurde ihr nicht einmal zugestanden, dass sie nicht zurückkehren kann nach Afghanistan aus humanitären Gründen. Und die war so empört über diese Entscheidung, dass sie einfach gesagt hat, ich warte jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt zurück. Seine junge Frau, die aus Kabul, die war dort Journalistin im Fernsehen, extrem gebildete Frau aus einer wohlhabenden Familie, also wo ich jetzt auch nicht so die Gefahr gesehen habe, dass sie materiell Probleme haben wird in Afghanistan, aber eben eine sehr starke Bedrohungssituation. Und da gibt es offensichtliche Mängel im Asylverfahren, die dadurch sehr klar werden. Und eine zweite Geschichte, wo das dann umgekehrt ist, wo zwar die objektive Chance in Österreich zu bleiben nicht da war, aber der Wunsch zu bleiben sehr stark war, das ist dann sozusagen die umgekehrte Geschichte. Da war ein junger Mann aus Serbien bei mir, der seit 7 Jahren in Österreich lebt, seit er 11 Jahre alt ist, jetzt ist er 18, ist er volljährig, hat eine rechtskräftige Ausweisung, muss das Land verlassen, nachdem er hier die Schule besucht hat, eine Lehre sucht und in Serbien niemanden kennt und dort auch keine Familie hat. Und hier gibt es dann wieder die Mängel im Fremdenrecht und im Aufenthaltsrecht, die ganz klar werden. Also wir haben da immer wieder Härtefälle, die natürlich dann sehr schwer zu beraten sind und wo es auch keine Lösung in diesem Sinn gibt, weil es rechtlich keine gibt, wenn alle Anträge abgelehnt wurden, wenn alle Bescheide negativ sind. Und in vielen Fällen wäre die letzte Möglichkeit eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof, wo natürlich dann erstens die Zeit nicht da ist im Normalfall. Also es ist einfach eine sehr schwierige Sache. Ja. Also unser Hauptziel ist es trotzdem, eine Rückkehr in Würde zu ermöglichen, wenn der Klient das möchte. Und dazu ist es besonders wichtig, dass alle oder möglichst viele Entscheidungen bei dem Rückkehrer liegen. Das heißt, wann er zurückkehrt, wohin er zurückkehrt, wie er zurückkehrt, ob er mit dem Zug oder mit dem Flugzeug lieber zurückkehrt und viele andere Fragen. Wir versuchen da halt so viel wie möglich dazu beizutragen, dass es dazu kommt.
Danke für diese Information. Es war immer wieder in letzter Zeit von Erstaufnahmezentren die Rede. Wir diskutieren Asyl eigentlich immer in einem Satz mit dem Wort Missbrauch. Das könnte eigentlich auch anders sein. Herr Magister Riedl, Sinn und Unsinn von Erstaufnahmezentren und was es sonst noch zu dem Thema zu sagen gibt.
Ja, die Diakonie hat seit mittlerweile 21 Jahren eine Flüchtlingsberatungsstelle, die übrigens seit letzten Sommer nicht mehr durch die öffentliche Hand gefördert wird, in Dreiskirchen in unmittelbarer Nähe zum Lager oder zum Erstaufnahmezentrum Dreiskirchen. Das ist genau, was Sie angesprochen haben, ist genau die Frage, warum diskutieren wir das eigentlich in der Öffentlichkeit? Wir diskutieren ein Problem. Entschuldigung. Ja. Wir diskutieren ein Problem in der Öffentlichkeit, das meiner Meinung nach eigentlich keines ist. Wir erleben aus anderen Staaten, Deutschland zum Beispiel, dass in Wahlkämpfen das Thema Asyl, Asylwerber keinerlei Rolle spielt. Wir haben Flüchtlingszahlen oder Asylwerberzahlen, die für einen modernen Staat in Westeuropa ohne weiteres zu bewältigen wären. Wir haben ein Erstaufnahmezentrum in Dreiskirchen mit einer Belegung von, ich weiß nicht, man hört es ja täglich in den Medien, ich glaube im Moment 400-500 Leuten vielleicht, das bis vor wenigen Jahren bis zu 1800 Leute beherbergt hat. Wir diskutieren eigentlich nur darum, ob wir jetzt ein weiteres Erstaufnahmezentrum brauchen, irgendwo weit weg vom Schuss, wo man nicht weiß, wie kommt denn dort ein Dolmetscher hin, wie kommt ein Rechtsberater hin, wie wird es denn dort eine soziale Betreuung geben. Aber darum geht es scheinbar nicht. Es geht scheinbar darum, eigentlich ein Nicht-Problem zum Problem zu stilisieren und Asylsuchende, ja, man sagt dann immer Asylanten, was an sich schon ein Unwort ist, gleichzusetzen mit Kriminellen. Das stimmt nicht, aber man sagt es trotzdem. Ja, und das Problem ist, meine beiden Vorredner haben das auch gezeigt, es ist ein sehr komplexes Problem mittlerweile. Also es ist kein Problem, aber es ist eine sehr komplexe Materie mittlerweile. Niemand würde auf die Idee kommen, permanent mit einem Herzchirurgen im Fernsehen über die beste Operationsmethode für ein medizinisches Problem zu diskutieren. Das wäre stinkfad. Also man müsste eigentlich sagen, lassen wir das endlich raus aus der Öffentlichkeit, lassen wir die Behörden arbeiten, lassen wir die NGOs arbeiten, schauen wir, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren gibt, wo das auch dem demokratischen Prinzip gerecht wird, wo Menschen die Möglichkeit haben, ein Rechtsmittel einzubringen, und das nach genau den gleichen Prinzipien abläuft, wie jeder andere in diesem Land sie auch zur Verfügung hat. Das wäre eine Möglichkeit. Man will das nicht. Also man hält ein Problem künstlich am Kochen, überschlagt sich mit Horrorzahlen und Horrorszenarien, um einen Sündenbock zu generieren, mit dem man in den nächsten Wahlkampf gehen kann, behaupte ich jetzt einmal. Und ich weiß nicht, möglicherweise haben Sie gesehen, letzte Woche in der Krone-Zeitung wurde behauptet, die Hälfte der Asylsuchenden verschwindet. Eine Woche vorher hat die Innenministerin gesagt, 1300 verschwinden, sind letztes Jahr verschwunden, pro Jahr. Wir haben insgesamt 15.800 Asylanträge letztes Jahr gehabt. Das geht sich auch mit schlechten mathematischen Kenntnissen nicht aus, wenn man das ausrechnet. Wo ist das Problem? 1300 Menschen verschwinden in diesem sogenannten Dublin-Verfahren. Schon wieder sowas für Experten. In einem Dublin-Verfahren geht es darum, dass es in Europa so ein Erstasyllandprinzip gibt. Das heißt, dort, wo man die Europäische Union betreten hat, muss man einen Asylantrag stellen. Das ist in sich schon sehr ungerecht, weil das natürlich mit der Erweiterung der Europäischen Union dazu führt, dass die Last immer an die Ränder verlegt wird, immer dorthin, wo es am wenigsten Geld und am wenigsten Expertise gibt und wo man am wenigsten Erfahrung einfach mit Asylwerbern hat und mit Asylverfahren hat. Jetzt haben wir so ein Dublin-Verfahren und da sagt uns das Innenministerium, naja, es verschwinden 1300 Menschen im Jahr. Deswegen müssen wir es einsperren. Und nicht nur deswegen, sondern auch, weil es weil man dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Genüge tun muss. Das heißt, wir sperren Leute ein, die wahrscheinlich gar nicht einmal in Österreich bleiben möchten. Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand sich zur Flucht entschließt, dann überlegt er sich normalerweise, wo er hin möchte. Und ganz selten ist dann Österreich das eigentliche Zielland, sondern man hat vielleicht Verwandte in England oder Freunde oder man spricht die Sprache des Landes, wo man hin möchte. Also die wenigsten stellen sich vor, dass sie in Österreich bleiben. Und wir müssen sie dann einsperren, damit sie in Dreiskirchen bleiben und sagen, Dreiskirchen muss entlastet werden. Sperren die Leute ein, damit sie Österreich nicht mehr verlassen können und dorthin gehen, wo sie eigentlich hin möchten. In das Land, das dann nach dieser Dublin-Verordnung eigentlich zuständig wäre, sie ins erste Land, in dem sie angekommen sind, zurückzuschicken. Das heißt, das ist nicht nur inhaltlich schwer verständlich, sondern auch ökonomisch. Ja? Weil eigentlich, wenn jemand in Griechenland Europa betreten hat, sich nach Österreich durchgeschlagen hat, hier festgehalten wird, dann im Verfahren, aber eigentlich nach England wollte, dann wäre England zuständig, ihn nach Griechenland zurückzuschicken und nicht nach Österreich. Das heißt, ich verstehe dieses Problem eigentlich überhaupt nicht. Aber es geht. Ich möchte nur einen Gedanken noch ganz kurz sagen, worum es nämlich eigentlich wirklich geht, ja, beim Thema Flüchtlinge. Es geht um Menschen, die in der allermeisten, die meistens, ja, nicht alle, natürlich, wir haben ein Verfahren und da stellt sich heraus, ob jemand Asyl bekommt, aber es geht um schutzsuchende Menschen, die unaussprechliches Leid erlebt haben und ihre Heimat verlassen mussten. Und deswegen stimmt es auch nicht, dass die kriminell sind, wie das immer gleichgesetzt wird. Niemand reist tausende von Kilometern, sucht wo um Schutz an und wird dann kriminell. Also das würde doch niemand riskieren, wenn er den Schutz endlich gefunden hat. Aber es gibt Kriminelle, die Asylanträge stellen. Aber das ist der Unterschied. Es gibt niemanden, behaupte ich, der wirklich Asyl möchte und das braucht, den Schutz braucht und dann kriminell wird. Sondern es ist umgekehrt. Es gibt Kriminelle, es gibt Einbrecherbanden aus Osteuropa, die kommen nach Österreich und stellen Asylanträge, um sich hier dann aufhalten zu können. Vorübergehend, um ihren Geschäften nachzugehen. Das gibt es ja wohl. Aber diese Gleichsetzung ist einfach unzulässig.
Danke. Als Beispiel für ein Volk, das auch sehr viel erlebt und erlitten hat, wurde auch das jüdische Volk genannt. Wir haben zuerst sozusagen auch als Rufzeichen dazu einen jüdischen Tanz gehört am Beginn. Wir haben jetzt über das Fremdenrecht, über die Rückkehrhilfe und über die Situation von Asylwerberinnen in Österreich gehört. Jetzt meine Frage an Willi Residaris, was geht uns das an?
Ja, das ist die Frage. Ich meine, dass man sich fragen muss als mündiger Staatsbürger oder als mündige Staatsbürgerin, ob man in einem Land leben möchte, nämlich in dem eigenen, wo man zu Hause ist, wo das so umgeht mit Menschen, die bei uns Schutz suchen. Und ich für meinen Teil mag das nicht und deswegen mag ich das gern ändern. Das ist mir aber noch nicht gelungen. Aber wenn es mehrere sind, ich denke, dass man sich halt einmischen soll und dass man auch Arbeit leisten kann für Menschen, die da sind, die, dass man hilft auf verschiedenen Ebenen, so wie das Integrationshaus macht. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich gleich polemisch werden soll, aber das lasse ich weg. Ich versuche einmal zu, ja, weil mir immer das Bild einfällt, der Witz von dem Betrunkenen, der im Schein einer Laterne seinen Haustorschlüssel sucht. Er hat ihn zwar woanders im Finstern verloren, aber dort sieht er ja nichts. Jetzt sucht er ihn unter der Laterne. Und da fällt mir halt immer das Innenministerium ein, das nicht in der Lage ist, die Diebe, die bei uns in großer Zahl einbrechen, zu fangen. Dafür sind sie da. Und dann fällt ihnen ein, wir haben ja noch eine große Zahl an Nichtkriminellen in unserem Ressort. Die melden sie sogar bei uns und fordern Asyl, dann sperren wir die ein. Und verbreiten wir so eine Aura von, das sind eh alles Kriminelle. Gut, Ende, Schluss der Polemik, sehr unsachlich von mir. Ich könnte vielleicht einmal erzählen, wie sich das entwickelt hat aus meiner Sicht, das ganze Asylwesen und die Integrationsarbeit. Das hat begonnen mit der islamischen Revolution im Iran, mit diesem Ayatollah-Regime. Also Sturz des Schah, kurz Euphorie, auch bei meinen iranischen Freunden in Wien. Und dann Rückkehr des Khomeini und dann dieses Regime. Und da habe ich dann gemeinsam mit ein paar österreichischen und iranischen Freunden ein Unterstützungskomitee gegründet. Heute, das gibt es heute noch, heißt heute Asyl in Not und hat sich anders weiterentwickelt. Weil es große Probleme gab, Leute, die diesem Regime entkommen sind, für die Asyl zu bekommen. Damals gab es noch den sogenannten Ostblock und das ganze Asylrecht war auf Flüchtlinge aus den kommunistischen Ländern ausgerichtet. Das heißt, das hat dort, wenn jemand das geschafft hat, über den Eisernen Vorhang sehr schnell und gut funktioniert. Binnen weniger Tage gab es Asyl für die Menschen, die dem Realsozialismus oder Kommunismus entkommen konnten. Aber andere, wie die Iraner, haben es da sehr schwer gehabt. Da habe ich erste Erfahrungen gesammelt, was jahrelange Asylverfahren mit Menschen anrichten konnten. Das waren keine armen Leute, die gekommen sind. Das war die Blüte der iranischen Gesellschaft, Künstler, Studenten sehr viele. Also wohlgenährte, junge, hübsche Studentinnen und Studenten, die nach 6, 7 Jahren Asyl in Österreich, nach sehr vielen Phasen auch der Illegalität, wo sie sich verstecken mussten, wenn sozusagen das Verfahren neu aufgerollt werden sollte. Ja, so ein bisschen wie unterstandslose Sandler ausgeschaut haben, weil sie auch so gelebt haben. Die wissen die Merkmale, fehlende Zähne, also schlechte Kleidung. Und das war die Blüte der iranischen Gesellschaft, die sich sozusagen auch als Idealisten für einen Iran, für ein Persien eingesetzt hatten, das ihren Vorstellungen entspricht und das nicht von einer religiösen Diktatur dominiert wird. Die sind erst in Österreich heruntergekommen in die Gosse, weil das Asylverfahren so lange gedauert hat, weil sie nicht arbeiten durften und weil man sie schikaniert hat und ihnen das Gefühl gegeben hat, ihr seid hier nicht erwünscht. Die Asylgründe haben sie alle erfüllt und haben dann auch Asyl bekommen, aber nach sehr menschenfeindlichen Ablehnungen, nach sehr schlechten Asylverfahren. Ich glaube, das ist das, ich weiß gar nicht mehr, wann war diese iranische Revolution, Ende der 70er, Anfang 80er Jahre. Da hat sich nicht viel geändert, nur dass es schlechter geworden ist. Dann kam der Mauerfall und dann begann die populistische Volksverhetzung. Ich kann mich nur erinnern an Kronenzeitungsschlagzeilen, 2 Millionen Russen stehen an der Grenze.
30 Millionen Chinesen.
Ja, da haben wir gedacht, 6 Milliarden Chinesen werden auch demnächst kommen. Also das war eine Hetze, wo ich nicht weiß warum. Meine einzige Erklärung war, um mehr Kronenzeitungen zu verkaufen. weil man hier auch an Instinkte, die wir alle in uns tragen, anknüpfen kann. Dann hat der Jörg Haider das Thema für sich entdeckt und damit ging es bergab. Der Innenminister Löschnack war in meiner Erinnerung der Erste, der dann diese ständigen Verschärfungen des Asylrechts und des Fremdenrechts begonnen hat. Ich kann mich nur erinnern, wir haben beständig, also wir, ich war dann mittlerweile im Integrationshaus, das gegründet wurde im Zuge des Krieges in Ex-Jugoslawien, wo wir gemeint oder auch gesehen haben, dass man eine qualitätsvolle Intensivbetreuung braucht für traumatisierte Flüchtlinge aus einem Krieg, weil alle, die geflüchtet sind, haben Schreckliches miterlebt und da genügt es nicht, die sozusagen auf eine Warteliste zu setzen mit einem notdürftigen Dach über den Kopf, sondern das nennt man dann, glaube ich, jetzt habe ich den Begriff vergessen, Retraumatisierung, dass man sozusagen traumatisiert daherkommt und durch diesen sozusagen ablehnenden Empfang hier und durch das lange Asylverfahren dann noch ein Trauma dazu kriegt und noch kränker wird, als man schon hergekommen ist. Also nicht so wie bei diesen iranischen Flüchtlingen, die gesund hergekommen sind und da krank geworden sind, sondern die sind krank gekommen, hätten Intensivbetreuung gebraucht und haben dann eben diese Retraumatisierung erfahren. Da wollte man was anbieten dagegen, und zwar nicht nur für die vergleichsweise wenigen, die bei uns Aufnahme finden im Integrationshaus, sondern auch exemplarisch, um ein Beispiel zu geben, falls jemand nachfragen möchte oder wenn wir das publizieren, wie kann man qualitätvoll betreuen. Für Menschen, die es ins Integrationshaus schaffen, sind die Prognosen sehr günstig und wir entlassen auch die Leute nur aus dem Haus, wenn sie dann in Österreich Arbeit und Wohnung gefunden haben. Und das funktioniert, weil wir haben schon sehr viele durchs Haus geschleust und wieder entlassen können, was sehr wichtig ist, weil die Warteliste groß ist. So, jetzt habe ich den Faden gewechselt und verloren.
Wir knüpfen was draus.
Das Wesentliche habe ich eh schon gesagt, ständig wird das Asylrecht verschärft, damit man den Eindruck erweckt, hey, der Staat ist nicht untätig. Die ganzen Kriminellen werden ordentlich verfolgt und dass man sich dabei an Nichtkriminelle hält und dass man auch sozusagen das Klima im Land verschlechtert durch diese verhetzenden, ich muss Ihnen nicht erklären, was da dahinter stecken könnte, wahltaktische Überlegungen. Ich finde das sehr schade. Was ich mir wünsche, ist neben vielen anderen Sachen, dass das Thema Integration und alles, was damit zusammenhängt, endlich aus dem Innenministerium herauskommt. Weil das Polizeiministerium kann das nicht. Die können Gefängnisse bauen und einsperren, dafür haben wir sie auch sozusagen als Bevölkerung. Das wollen wir auch von Ihnen, dass Sie sozusagen das machen, aber Sie können nicht Integrationsarbeit leisten. Deswegen muss dafür ein eigenes Ministerium, Staatssekretariat oder eine andere Stelle, die eher sozialarbeiterisch organisiert ist, geschaffen werden. Das wünsche ich mir und das wünschen sich viele andere auch, die in diesem Bereich arbeiten, und da sollten wir uns irgendwann einmal treffen und das durchsetzen. Bis nächstes Jahr.
Ich möchte es nicht nur als Wunsch stehen lassen, sondern als Forderung unterstreichen, weil es gibt mittlerweile schon viele, die das auch sagen, dass ein schlechtes Klima im Zusammenhang mit der Diskussion über Asyl, Asylwerberinnen, Flüchtlinge herrscht in diesem Land. Aber nicht nur die, die damit zu tun haben, sondern es hat sich auch zu Wort gemeldet zu diesem Thema die Präsidentin der Gesellschaft der österreichischen Psychotherapeuten, die auch davor gewarnt hat oder hingewiesen hat darauf, dass es eine Verrohung in der Gesellschaft gibt, auch in der Politik, auch in der Diskussion zu diesem Thema und sie bemängelt einen Verlust der Mitmenschlichkeit und einen Verlust des Mitgefühls. Jetzt möchte ich Sie gerne auffordern, auch Ihre Fragen zu formulieren. Wir haben ja gesagt, es wird eine Diskussion mit Publikumsbeteiligung sein. Wenn Sie Handzeichen geben, wird der Herr Pfarrer oder der Pastoralassistent mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Bitte sagen Sie Ihren Namen, sagen Sie auch, wenn Sie an jemand Bestimmten eine Frage haben oder nur an das Podium, dann werden wir das selber zuordnen und beantworten. Und fassen Sie sich in Ihrer Frage bitte kurz, damit möglichst viele drankommen.
Ja, darf es auch ein Beitrag sein statt einer Frage? Weil wir haben ja hier in der Pfarre eine Familie, die auch vorige Woche abgeschoben werden sollte um 5 Uhr früh. Und deswegen kenne ich auch Ihr Gesicht aus der Rückkehrhilfe. Wir waren vorige Woche bei Ihnen am 15. Dezember, Februar. Ich wollte nur sagen, diese Atmosphäre zerstört ja nicht nur die Psyche der Asylwerber, sondern auch unsere. Viele Menschen, viele Gemeindemitglieder, Ortsvorsteher, Mitbewohner helfen über Jahre hindurch, geben Deutschunterricht, besorgen Arbeit, suchen Wohnung, was weiß ich was alles. Und die müssen alle erleben, dass alle diese Bemühungen umsonst waren, für einen Hugo auf gut Deutsch. Und das heißt, es zerstört auch unsere Moral, es zerstört aber auch die Moral der polizeilichen Mitarbeiter, die ja selber mit eigenen Augen sehen, wenn sie festnehmen müssen und abschieben müssen, dass da unbescholtene Leute mitgenommen werden, dass Familien destabilisiert werden und in die Verzweiflung gestürzt werden. Und da sind sie vielleicht geschult, dass sie das alles wegstecken oder so. Aber ich glaube, dass da eine große Zerstörung unseres Zivilgesellschaftsgewissens ganz allgemein stattfindet. Danke.
Ich könnte es als Frage formulieren, wie schaut es aus mit dem Schutz der Kinder von Flüchtlingsfamilien? Werden ihre Rechte berücksichtigt? Möchten Sie vielleicht dazu was sagen?
Sagen wir so, das Gesetz würde einem Möglichkeiten bieten, dass die Integration von Kindern höher bewertet wird als die Integration von Erwachsenen, weil sich Kinder einfach schneller integrieren. Sie wachsen schneller, sie lernen schneller. Und so sieht das auch das Gesetz. Fakt ist aber, dass das dazu führen würde, dass sehr viele Familien in Österreich bleiben können, wenn man den Best-of-Status nimmt, also das bestintegrierte Familienmitglied, und dann demnach alle anderen dürfen bleiben. Weil das so ist, wird das tunlichst vermieden, sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrung. Ne? Also die fremdenpolizeilichen Behörden davon zu überzeugen, dass die ganze Familie bleiben darf, weil es ein sehr gut integriertes Kind gibt, das ist ein schwer zu gewinnender Kampf. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber das Gesetz sieht Möglichkeiten vor, aber das passende Brecheisen ist nicht immer zur Verfügung.
Ja, ich hätte die Frage, was wird 5 oder 6 Jahre untersucht oder prozessiert? Und welche Fragen sind 6 Jahre lang abzuklären?
Polemisch könnte ich jetzt sagen, die Frage kann ich nicht beantworten. Es lässt sich aus dem Aktenlauf nicht erkennen, dass ich da was getan hätte in den Jahren. Also die Rede meiner Klientin, die am längsten gewartet hat, da besteht der Akt aus einem ganz, ganz dünnen Bescheid. Sie hat nämlich ein Interview gegeben und hat der Referent gesagt, sehr glaubwürdig, aber leider kein Fluchtgrund. Dann habe ich eine Beschwerde geschrieben, also damals noch Berufung, die hat 3 Seiten, da steht drin, ja, aber in der GfK steht, das ist ein Fluchtgrund, und so ist der Akt seit Juli 2001. Ist nicht verhandelt. Die Frau hat inzwischen Bleiberecht, also zurückgezogene Beschwerde, es ist gar nichts passiert, der Akt ist genauso dick. Es gibt keine man muss kein Gutachten einholen, man muss eigentlich das Interview nicht noch einmal machen, weil es war damals glaubwürdig. Das ist eine reine Rechtsfrage. Gar nichts ist passiert. Ich weiß nicht, was die machen. Was hier? Das war schon dokumentiert durch das Interview. Es passiert nichts. Fakt ist, dass die zuständigen Behörden es jahrelang verabsäumt haben, ihre personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind. Die Akten liegen nicht, weil da irgendjemand sitzt und grübelt, wie man den entscheiden kann, sondern weil niemand der Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Es sind jahrelang, damals noch beim UBAS, Planstellen nicht nachbesetzt worden, die da waren und eigentlich für eine wesentlich geringere Zahl von Verfahren schon bemessen waren. Es waren plötzlich doppelt so viele Verfahren und ein Drittel der Planstellen nicht einmal besetzt, geschweige denn, dass es doppelt so viel gegeben hätte. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Verfahren so lang dauern, weil die Richter sind untergegangen. Es gibt legendäre Richter vom UBAS, ja, in deren Zimmer kommt man kaum hinein, ja, weil da liegen die Akten tonnenweise am Boden. In welchem Leben soll er das alles machen? Ja? Und anstatt, dass man da ein bisschen Geld hineingepulvert hätte, ja, und das Bundesasylamt, wir reden jetzt nicht von der Qualität, ja, die Tatsache, dass, ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Bescheide in erster Instanz negativ werden und locker ein Drittel davon in zweiter Instanz dann doch positiv, ja, zeigt ja auch, dass die Wahrheit nicht so ganz gänzlich alleinigen Hand des Bundesasylamtes liegt, sagen wir so. Ja. Aber ich meine, da könnte man ja auch sozusagen den einen oder anderen Fall, zum Beispiel den Fall von dieser afghanischen Frau, ja, wo jeder weiß, als afghanische Frauenrechtlerin sollte, glaube ich schon, also Asyl kriegen irgendwie, ja, das könnte man schneller erledigen, ja, dann würde man sich die lange Wartezeit in zweiter Instanz auch ersparen, das ist ja nicht so. Ja. Aber Fakt ist, dass man sowohl meines Erachtens verabsäumt hat, qualitativ in erster Instanz, in Ausbildung, Länderrecherche, Gesprächsführungstechnik oder keine Ahnung, gutachterliche Unterstützung der entscheidenden Referenten zu investieren, detto in zweiter Instanz, wo einfach das Personal gefehlt hat, ja, wo einfach Planstellen von Richtern nicht besetzt worden sind. Und so hat sich das langsam aufgebaut. Als ich begonnen habe, bei der Caritas zu arbeiten im Jahre 2001, war die durchschnittliche Wartezeit so etwa 2 Jahre, ja, da haben meine Klientenschule gejammert, ja. Inzwischen sind 6 Jahre, 7 Jahre, ja, ohne, also in 2 Instanzen nur. Ja. Und jetzt wird wie verrückt verhandelt, ja, und ungeheuer viel von dem Rückstand abgebaut, aber unter der Prämisse, ja, dass es jetzt eine normale Überprüfung des Verwaltungsverfahrens und der Schwierigkeiten oder eine etwaiger Fehler dort nicht mehr gibt. Jetzt entscheidet nur noch der Verfassungsgerichtshof und man muss ganz ehrlich sagen, der Verfassungsgerichtshof kann über Asyl nicht entscheiden. Der gesamte Bereich, ob jemand die Flüchtlingseigenschaft zukommt oder nicht, ist demnach sozusagen der Höchstgerichtlichkeit entzogen. Ja? Und deswegen kann man die Verfahren schnell machen, weil ja, ob der jetzt Flüchtling ist oder nicht im Sinne der GfK, das ist dem Verfassungsgericht aus rechtlichen Gründen eigentlich egal, muss es ihm leider sein. Ja? Dadurch sozusagen kann man die Verfahren noch schneller durchziehen, ja, über solche Rechtsfragen muss nicht mehr gestritten werden. Und damit kann man die Verfahren auch beschleunigen, aber um welchen Preis?
Ja, ich hätte auch eine Frage an die Frau Magistra Hula, und zwar was das Bleiberecht anbelangt. Mir ist die Information zugekommen, dass man sich ums Bleiberecht erst dann bemühen kann, wenn auch die zweite Instanz negativ entschieden hat. Ist das richtig so?
Darf ich vielleicht vorher? Ich wollte dazu noch was sagen, kurz, weil es dazu passt. Man muss sich einfach vorstellen, wie mit den Menschen umgegangen wird. Ja, man entscheidet jahrelang nicht. Ja, plötzlich gibt es dann eine Verhandlung, wenn überhaupt, auch das ist nicht unbedingt gesagt. Ja, und da steht dann dieser Mensch wirklich mutterseelen allein, weil den NGOs werden ständig die Mittel gekürzt, also wir können die dann auch nicht vertreten im ausreichenden Ausmaß. Ohne jeden Rechtsbeistand sieht sich der einer Verhandlung gegenüber, da sitzen 2 Richter, ein Sachverständiger, ein Dolmetscher, ein Schriftführer und muss ganz alleine dort seine Fluchtgründe erklären, Jahre später. Dazu kommt, dass die Entscheidung zum Entscheidungszeitpunkt getroffen werden muss, ob die Fluchtgründe noch vorliegen in diesem Land. Das heißt, man hätte da viel recherchieren müssen und erklären müssen, was sich zum Beispiel im Heimatland inzwischen getan hat, was sich verändert hat. möglicherweise ist die Situation heute eine ganz andere und dieser Mensch kann nicht mehr Asyl bekommen. Aber die schlimmere Variante ist noch, es gibt gar keine Behandlung, sondern es wird einfach nach 6 Jahren kommentarlos ein Bescheid geschickt. Und man fragt nicht einmal nach, naja, wie geht es Ihnen denn gesundheitlich? Haben Sie Probleme vielleicht irgendwie? Haben die Verwandten sich gerührt? Was ist denn zu Hause los? Nichts, man schickt einfach kommentarlos einen Bescheid. Bitte, mit wem würde man das in Österreich sonst machen? Das ist kein Verfahren, das eines Rechtsstaates würdig ist. Und man hat, die Kollegin hat es gesagt, letztes Jahr den Zugang zum Verwaltungsgerichtshof gekappt für Asylsuchende. Alle anderen Menschen, die eine Verwaltungsübertretung begehen, wenn sie ihr Auto falsch parken, können sie zum Verwaltungsgerichtshof gehen. Asylwerber können auch zum Verwaltungsgerichtshof gehen, wenn sie ein Auto haben und zu schnell auf der Autobahn fahren. Aber wenn es um ihr Asylverfahren geht, wo möglicherweise über Leben und Tod eines Menschen entschieden wird, dann können sie das nicht mehr. Dann gibt es eine zweitinstanzliche Entscheidung und die sind qualitätsmäßig teilweise, muss man wirklich sagen, unter jeder Kritik.
Möchten Sie auch gleich zu der Frage Bleiberecht was sagen, Frau Kuhler?
Also das ist eine ganz kurze technische Frage. Man kann um Bleiberecht immer dann ansuchen, wenn man kein asylrechtliches Aufenthaltsrecht hat. Das kann man deswegen nicht haben, weil meine erste Instanz negativ ist, das kann man deswegen nicht haben, weil meine zweite Instanz negativ ist, oder das kann man deswegen nicht haben, weil man sich dazu entschließt, die Berufung oder Beschwerde zurückzuziehen. Dadurch ist man plötzlich sozusagen illegal da, durch diese willkürliche Handlung. Ne? Und dann ist der Weg frei, das Bleiberecht zu beantragen. Wir bei der Caritas, wir raten das unseren Klienten nur nicht. Ehrlicherweise, das würde jetzt rechtlich ausufern. Man kann vielleicht ganz drei Sätze dazu sagen. Ja? Ich weiß nicht. Das ist so rechtlich eigentlich sehr kompliziert. Ja? Es gibt Asylverfahren, wo mit der Asylentscheidung eine Ausweisungsentscheidung getroffen wird. Das heißt, wenn der Asylgerichtshof jetzt entscheidet, entscheidet er zugleich auch, dass die Person ausgewiesen werden kann. Wenn diese Entscheidung ganz neu ist, und die ist dann auch ganz neu, ja, kann man keinen Bleiberechtsantrag stellen, denn ein Bleiberechtsantrag ist nur dann möglich, wenn auf irgendeine Art und Weise klar ist, dass eben die Person nicht ausgewiesen werden kann. Ja, wenn das aber gerade 2 Wochen alt ist, die Entscheidung, dann müsste jetzt, keine Ahnung, groß passieren, ja, dass ich jetzt gar neu einen Antrag stellen kann und sage, aber jetzt bin ich nicht ausweisbar. Ich kann mir gar keine Situation vorstellen. Ja?
Ich kann es einfacher sagen. Es gibt eine Lex Arigona. Eine Lex Arigona, die hat man geschaffen und da steht eben drinnen in diesem sogenannten Bleiberechtsgesetz, dass der Aufenthalt überwiegend rechtmäßig gewesen sein muss. Wenn jetzt jemand seinen Asylantrag zurückzieht, weil er schon vor 5 Jahren eine Berufung geschrieben hat und vor 6 Jahren gekommen ist, dann ist der Aufenthalt überwiegend rechtswidrig und kann nicht mehr unter das Bleiberecht fallen. Außerdem hat man auch kein Aufenthaltsrecht durch die Antragstellung. Das heißt, man kann jederzeit abgeschoben werden, während man den Antrag stellt. Das heißt, es ist auch so, dass man, wenn man sich sozusagen heraustraut aus der Deckung und sagt, ja, grüß Gott, ich hätte gern ein Bleiberecht, dass man dann jederzeit verhaftet werden und abgeschoben werden kann. Das ist in Städten, in Stadt- und Darstädten wie Wien, jetzt nicht so schlimm noch, aber am Land ist es noch viel schlimmer, dort wo wir Bezirkshauptmannschaften haben. Dort ist nämlich noch so der gleiche Beamte. Das heißt, der setzt sich ein Kapperl auf, wenn da einer bei der Tür reinkommt und sagt, ich bitte, ich hätte gerne ein Bleiberecht, muss dem erklären, wie er zu diesem Antrag kommt, muss mit ihm den Antrag ausfüllen, dann geht er zum Schrank, setzt sich das andere Kapperl auf und sagt, so, und jetzt nehme ich Sie in Schubhaft, weil ich muss Ihre Abschiebung durchführen. So ist es organisiert. Ne?
Da schließt sich für mich sofort eine Frage an, nämlich welche Chancen hatten genau die Personen, was durch alle Instanzen des Verfahrens gelaufen ist, wo kein Asyl gewährt wurde, wo immer negative Bescheide waren und wo der Mensch sozusagen illegal hier ist, aber auch nicht in sein Land zurück kann letztendlich auch dorthin nicht abgeschoben werden kann, weil die Polizei gar nicht glaubt, dass er aus dem Land ist, gibt es hier eine Chance. Und ich denke da an mehrere, die ich kenne, mehrere Personen, die in so einer Situation sind, die zwischen allen Stühlen sitzen. Weil wenn wir hier hören, es muss da größtenteils legal der Aufenthalt gewesen sein, trifft das ja auch für viele das nicht zu.
Also rechtlich gibt es dafür nur eine Lösung, das ist die Lösung der Fremdenpolizei. Wenn jemand zwar theoretisch ausweisbar wäre, das praktisch aber nicht geht, dann verhängt die Fremdenpolizei ein Aufenthaltsverbot wegen illegaler Aufenthalts und weist die Person aus. Das heißt, sie muss Österreich verlassen. Wohin? Und damit ist das Problem gelöst.
Also ich glaube, wenn man nicht zurückgeschoben werden kann in das Land, wo man herkommt, weil dort das Leben bedroht ist, dann darf man in Österreich bleiben. Aber den Rechtsstatus weiß ich jetzt nicht. Aber man lebt dann in Österreich.
Der Rechtsstatus ist keiner.
Genau. Ja, rechtsstaatlich ist gar nichts, nur dass man halt ausgewiesen werden muss, aber der Staat erspart sich sozusagen.
Man kriegt keinen Status und man kann auch mit keinem Status sozusagen in Pension gehen in Österreich. Also es gibt nichts. Ne? Und das unterscheidet uns auch ganz stark von anderen europäischen Ländern, die wirklich so etwas wie einen Legalisierungsprozess, ein Bleiberecht haben.
Also das nennt man das, glaube ich, das Non-Refoulement-Abkommen. Und das widerspricht natürlich meinem laienhaften Rechtsempfinden. Wenn man dort seines Lebens nicht sicher ist, ist das für mich ein Asylgrund. Und dort ist das aber nur ein, man darf nicht zurückgeschoben werden, Grund.
Die meisten Länder haben da pragmatische Lösungen. Also selbst Frankreich sagt, naja, irgendwann ist gut. Also wenn einer 10 Jahre jetzt da gelebt hat, irgendwann ist genug. Dann
aber so weit sind wir noch nicht.
Nein. In Österreich kann man es auch in 100 Jahren nicht kriegen.
Aber das würden wir fordern, dass man, wenn man hier integriert ist und mehrere Jahre da ist, dass man dann sozusagen Bleiberecht oder welches Recht auch immer erhält.
Ich habe zum Bleiberecht noch eine kurze Frage. Da steht doch drinnen, dass, also ich betreue seit 11 Jahren, ich habe eine Familie, die hat es bekommen, eine andere Familie, also die negative Bescheide bekommen hat die ganze Zeit, aber da steht ja drinnen, dass man sich den Lebensunterhalt selbst verdienen muss, aber es gibt ja keine Arbeitserlaubnis vorher. Ich möchte nur sagen, die Familie, die es bekommen hat, die ist im Tourismusbereich, ist weggegangen von Wien, konnte dann über andere AMS Salzburg, ich kenne also den Rayon, was sie auch sagen, dass dort anders gehandhabt wird, dass die Abschiebung der Bezirkshauptmannschaft, dass das anders dort vonstatten geht. Dort konnten die mit Schritt für Schritt vom AMS ein Jahr und so weiter und daher sich selbst das Geld verdienen und jetzt den positiven Bescheid bekommen zum Bleiben. Also man muss beim Bleiberecht zwei Modelle unterscheiden. Das eine ist das Bleiberecht zu sagen, dass man bekommen kann, weil man aus menschenrechtlichen Gründen nicht mehr abschiebbar ist oder nicht mehr ausweisbar ist. Das wäre dann, wenn man extrem gut integriert ist oder wenn man hier Familienangehörige hat, die ihrerseits auf Dauer bleiben dürfen. Ja? Also wegen Privat- oder Familienleben. Das zweite ist das Bleiberecht zu sagen, dass ich haben kann, wenn ich diesen Schritt, also dieses Maß an Integration nicht erfülle, ja, dann kann ich mir auch sozusagen einen Partner ins Boot holen, ja, der diese Selbsterhaltungsfähigkeit für mich ausgleicht. Ja. Dafür muss ich eben ziemlich lang da sein und die meiste Zeit legal und. Da gibt es wieder andere Voraussetzungen. Ja. Dann kann ich mir von außen das sozusagen diese fehlende Selbsterhaltungsfähigkeit dazu kaufen. Man muss aber dazu sagen, dass das schon meines Erachtens politisches Kalkül ist, denn die längste Zeit durften Asylwerber arbeiten, ja, haben als Beschäftigungsbewilligung bekommen, ja, und als das Ministerium dann bemerkt hat, ups, ja, also da gibt es dann Möglichkeiten umzusteigen, die integrieren sich dann doch irgendwie zu gut, ja, dann gab es keine Beschäftigungsbewilligungen mehr, dann wurden die Arbeitserlaubnisse, manche Leute haben schon Befreiungsschein gehabt, also schon seit Ewigkeiten in Österreich im Arbeitsmarkt integriert, ja, das wurde nicht mehr verlängert und das wurde zurückgestuft und dann jetzt gibt es nur Beschäftigungsbewilligungen für ganz wenige Menschen und die meisten können nur mehr Saisonbeschäftigungsbewilligungen bekommen, da geht dann gar nichts mehr. Ja. Also dann kann man sich, das gilt überhaupt nicht, das integriert und wenn man noch so viele schon hintereinander bekommen hat, Also da gibt es sozusagen einen politischen Willen, ja, die Integration über Arbeit, ja, als Schiene oder als Parallel- oder Umstiegsschiene vom Asylantrag völlig abzuschneiden. Ja. Und ich gebe Ihnen völlig recht, ja, wenn es darum geht, so Bleiberecht für eine Einzelperson, ja, zu bekommen, man sagt, okay, das ist ein alleinstehender Mensch, der ist seit 7 Jahren in Österreich, er ist gut integriert und so weiter, dann wird immer gefragt, hat er gearbeitet, ja, und damit er das erreichen kann, müsste er inzwischen, glaube ich, schon zwischen 8 und 9 Jahren hier sein, damit er nämlich noch in diese alten arbeitsrechtlichen Regime hineinfällt. Ja. Und alle anderen werden bewusst sozusagen aus diesem System rausgekickt, ja, und müssen sich dann eben sozusagen einen Paten suchen. Ja. Und das Patenschaftsmodell hat natürlich wieder 1000, der auch gut verdienen soll, okay, und was weiß ich was alles, und dieses Patenschaftsmodell hat 1000 Schwierigkeiten. Und ist wieder ein Gnadenrecht. Ja? Aber dieser rechtsstaatliche Zweig, den ich versucht habe vorher zu beschreiben, ja, den können nur ganz wenige Menschen erreichen und de facto eigentlich nur Familienangehörige von Österreichern oder anderen Menschen, die dauerhaft in Österreich bleiben dürfen, legal.
Ich würde nur eine Zwischenbemerkung machen, weil wir jetzt wahrnehmen, welch große Rolle die Rechtsberatung spielt bei den ganzen Asylverfahren, weil die Verfahren auch sehr fehlerhaft geführt werden vom Innenministerium. Jetzt hat das Innenministerium auch wahrgenommen, wie wichtig die Rechtsberatung ist und hat, das dazu deswegen, weil das bezeichnend ist für dieses Klima, wo ich auch nicht so gern diskutiere mit Vertretern des Innenministeriums, würde ich sagen, das stimmt ja gar nicht, was sie da sagen. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe. Die kündigen die Verträge mit den Rechtsberatungen der NGOs. Wir haben schon gehört, die Rechtsberatung der Diakonie in Dreiskirchen, auch Caritas-Rechtsberatungen, und gründen eine eigene NGO, da mache ich jetzt diese kleinen Anführungszeichen, die heißt irgendwas mit Integration, ich will mir den Namen gar nicht merken, Etikettenschwindel. Und diese NGO-Rechtsberatung hängt an dieser kurzen Leine des Innenministeriums direkt abhängig, wird jetzt finanziert und entscheidet oftmals im Sinne dieser fehlerhaften Asylverfahren, die das Innenministerium vorher gemacht hat. Das ist eine relativ neue Geschichte, ein paar Wochen heute.
Ich darf vielleicht dazu noch sagen, dass ich nicht nur... Also da fehlen mir manchmal wirklich die Worte. Man muss dazu sagen, diese Rechtsberater von dieser NGO sind die einzigen, die in der Schubhaft beraten dürfen. Das heißt, Leute, die in der Schubhaft sind, die haben nur Zugang zu diesen Rechtsberatern. Als NGO-Rechtsberater kommt man nicht rein. Nur wenn man Vollmacht hat von Klienten, und der Klient kann dann keine geben, weil der kennt dann nicht. Der ist gerade nach Österreich gekommen und wurde schon in Schubhaft genommen. Wem sollte er Vollmacht geben? Und die einzigen, die rein dürfen, sind die Leute, die im weitesten Sinn an der kurzen Leine des Innenministeriums hängen, und wir wagen zu bezweifeln, dass dann sozusagen gerade bei diesem extrem sensiblen Thema Haft, ja, für die entsprechende Rechtsberatung gesorgt wird.
Jetzt muss ich nur was sagen. Das System hat übrigens einen Namen. In der Soziologie bezeichnen wir das als GONGO, Governmental Organized NGO. Ja, ich bin einmal gefragt worden von einem Journalisten, ob ich das sonst wo kenne. Aus Europa oder so. Ich habe gesagt, nein, eigentlich ist das nur aus lateinamerikanischen Staaten bekannt, Mitteleuropa weniger.
Ja, ich habe ein paar Fragen, und zwar erstens einmal, wie ist die Rechtslage für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge? Wie lang dürfen die bleiben? Und Frage Nummer zwei, wie ist die Lage für Flüchtlinge aus der Mongolei? Wobei, das sind eben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus der Mongolei, um die es mir geht. Und unabhängig davon eine Frage, ob eine Patenschaft die Chancen auf Bleiberecht verbessert.
Minderjährige Flüchtlinge,
ja. Gern. Also grundsätzlich sind die Chancen nicht anders als für Erwachsene. Also die werden nicht anders behandelt. Deswegen wartet man auch oft mit der Entscheidung, bis sie erwachsen sind, damit man sie genauso behandeln kann. Aber es gibt eine... Ja, genau.
Das ist eher die Regel, ja, also dass jemand vor dem 18. Geburtstag dann ein unbegleiteter Minderjähriger keinen Bescheid bekommt. Aber das ist jetzt da ganz, ich habe gerade heute erfahren, es hat in Dreiskirchen im Lager bisher immer so ein Haus für Minderjährige gegeben, wo sie dann notdürftig irgendwie versorgt werden. Das entspricht nicht den Standards der Jugendwohlfahrt, wie man Jugendliche unterbringen würde, aber es ist zumindest ein bisschen besser wie für die Erwachsenen. Und es gibt ja dieses Phänomen oder zumindest diese Unterstellung, dass Jugendliche sich dann, dass sich Menschen immer jünger machen, als sie sind, weil sie dann Vorteile im Asylverfahren hätten. Das stimmt ein bisschen, es gibt einen kleinen Vorteil, man kann Jugendliche nicht so ohne weiteres in die Dublin-Länder zurückschieben, wenn sie alleine sind. Ja, das ist der einzige Unterschied. Um dieses Problem zu beheben, hat man jetzt eine neue Altersfeststellung eingeführt. Das heißt, es gibt jetzt ein Handwurzelknochenröntgen seit 1. Jänner in Österreich. Und es ist jetzt so, dass mit heutigem Tag in Dreiskirchen kein einziger Jugendlicher mehr sitzt. Vorher war das brechend voll, die Quartiere. Es hat Hunderte gegeben, die keinen Platz in einer ordentlichen Unterbringung bekommen konnten. Also was ist passiert? Man hat gesagt, naja, solange wir jetzt prüfen, und jetzt wird jeder überprüft, ja, mit diesem Handwurzelknochenröntgen, das abgesehen davon sehr umstritten ist, dass da irgendwas rauskommen kann, solange wir das prüfen, weisen wir niemanden mehr in ein Jugendquartier zu. Wir behandeln sie zwar, als wären sie Jugendliche, aber sie kommen nicht mehr raus aus dem Lager, solange dieses Verfahren zur Überprüfung dauert. Deswegen werden wahrscheinlich die ganzen gut geführten Quartiere der NGOs, Diakonie zum Beispiel zwei Quartiere in Niederösterreich, speziell ja, mit Sozialpädagogen und Sozialarbeitern für unbegleitete Minderjährige in Wohngruppen, die werden bald wahrscheinlich bankrott gehen, die Einrichtungen, weil wir jetzt so lange, es muss jetzt wahrscheinlich monatelang geprüft werden, ob die nicht doch erwachsen sind, ja, mit einer völlig untauglichen Methode.
Ich habe eine spontane Zwischenfrage, die mir jetzt in der Sekunde eingefallen ist. Es heißt ja, und das ist ja nicht neu, diese Handwurzelgeschichte, die ist nur wieder aufgenommen worden, nachdem sie sehr empört abgelehnt wurde von NGOs und
das
so.
Das ist ja nicht möglich, ja, aber jetzt ist es möglich.
Was, wenn man sozusagen Jugendliche, österreichische Jugendliche, zu dieser Untersuchung schickte, die sozusagen einen Ausweis mit haben mit ihrer Geburt, das könnte man doch mal machen und dann die, wie sagt man, die Aussagekraft dieser Untersuchung versuchen festzustellen, indem man halt, ich habe einen Buben, der ist 15, 16 und 1,01 Meter mit so lange Schuhe, also dem seine Handwurzeln passen gar nicht ins Röntgengerät ein. Was mit dem, da würde ich gerne wissen, ob der mit seinen 15,5, 16 Jahren auch schon großjährig ist laut Handwurzel. Könnte man doch einmal
praktische Aktion. Also was wir wissen über diese Handwurzelknochenröntgen ist einfach, man kann prima feststellen, ob jemand 16 ist. Ja, also ob jemand mindestens 16 ist, weil dann sind die Wachstumsfugen ausgereift und dann, das kann man feststellen, aber man kann nicht sagen, ob jemand 18 und darüber ist. Ja. Also normalerweise ist mit 16, das kann man feststellen.
Mit 16 ist dann aus.
Das kann man feststellen, ja, ist ausgereift, aber das ist ja nicht die Aussage, die man wirklich braucht. Ne? Das will man ja eigentlich nicht wissen.
Ich möchte noch einmal anschließen an die Frage, dass Asylwerber nicht arbeiten dürfen. Soweit mir bekannt ist, gibt es doch zwei Möglichkeiten, dass Asylwerber arbeiten dürfen. Das eine ist die Selbstständigkeit, die ja de facto nicht wirklich machbar ist. Und die zweite Sache ist, dass Frauen als Prostituierte arbeiten dürfen. Und ich glaube nicht, dass das in der Bevölkerung bekannt ist. Ich wundere mich, dass das in den Medien überhaupt nicht aufgegriffen wird. Es wird zwar hin und wieder mal von Menschenhandel gesprochen, in letzter Zeit habe ich es oft gelesen, wenn es um Frauen aus dem Ostblock ging,
aber es geht zum Beispiel das Thema über Afrikanerinnen nie oder fast nie. Und auch habe ich noch nie, wirklich nie gelesen, dass Menschenhandel auch männliche Afrikaner, ich traue mich mal sagen, zu 80% mindestens betrifft. Warum hört man davon in den Medien nichts? Was sagen Sie als Fachleute dazu? Weil ich denke mir, wenn die Bevölkerung wüsste, dass es dieses Gesetz in Österreich gibt, ein Gesetz, nach dem Frauen als Prostituierte arbeiten dürfen, aber sonst nicht. Wenn das bekannt wäre, würde sich die Bevölkerung vielleicht auch ein bisschen Gedanken über andere Themen in diesem Zusammenhang machen.
Danke.
Ja, ich habe Sie schlecht verstanden. Können Sie noch kurz zusammenfassen?
Es ging um das Thema des Menschenhandels einerseits und der Arbeitsmöglichkeit für Asylwerberinnen und Asylwerber. Einesteils dürfen sie als Selbstständige arbeiten, aber nicht in Angestelltenverhältnis. Das haben wir zuerst schon gehört, dass das nicht erlaubt ist, im Normalfall nicht erlaubt ist. Also als Selbstständige wäre es theoretisch erlaubt, ist aber natürlich eine sehr schwierige Sache in der Situation auch. Man weiß schon, für Österreicher ist es als ein Mann- oder ein Frau-Unternehmen oft sehr schwer. Das heißt, das eine Thema gewesen und das andere, dass es sehr wohl erlaubt ist, auch für Asylwerberinnen als Prostituierte zu arbeiten und ob das bekannt genug ist sozusagen. Und eben auch der Menschenhandel, der sowohl Männer als auch Frauen betrifft, vor allem wenn es um Afrikanerinnen oder Afrikaner geht. Das ist ein Thema, das so nicht so sehr bewusst ist, was das eigentlich auch bedeutet, dass man sagt, dieses Gesetz gibt es, dass die Arbeit als Prostituierte erlaubt. Wie steht man dazu? Andere Dinge sind nicht erlaubt. Wer möchte dazu?
Ich kann schon was sagen. Ja, Sie haben völlig recht und das ist ein Riesenproblem. Ja? Also da sind wir jetzt im wirklich grauslichen Bereich des Menschenhandels angelangt und genau diese Phänomene gibt es. Und warum man nicht drüber redet, also teilweise ist es schwierig, gerade bei den männlichen Afrikanern, die dann oft Opfer dieser Menschenhändler werden, die werden ja angeworben dann vielfach in Nigeria zum Beispiel. Und man sagt ihnen ja nicht, du musst jetzt da Drogen verkaufen in Österreich, sondern es wird ihnen was anderes versprochen.
Zu tun haben, warum das zu wenig, also für meine Begriffe, ja, zu wenig an die Öffentlichkeit gebracht wird. Ich sehe keine Artikel darüber.
Jetzt haben wir ohnehin schon das Problem, dass in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, dass alle Afrikaner Drogendealer sind. Ja? Soll man das jetzt noch...
Um dem entgegenzuwirken, denke ich mir, könnte man sagen, warum sind denn das Drogendealer? Ja. Warum sind denn so viele schwarze Frauen am Strich? Warum ist das so? Weil in dem Moment, wo die nämlich am Strich gehen, kriminalisieren sie sich ja eigentlich wieder. Ja. Ja, und das ist ein Kreislauf, der aufgebrochen gehört durch Information.
Ja, es ist absolut wahr und es ist wichtig, was Sie sagen. Es ist, ich meine, es sind in den letzten, ich weiß nicht, im letzten Jahr zumindest schon einige, also es hat dieses Buch gegeben, Wahre Frau, das Sie vielleicht kennen. Es gibt den Verein Exit in Wien, der sich besonders mit dem Thema beschäftigt. Und es hat ab und zu auch in verschiedenen Medien Berichte darüber gegeben, dass es noch nicht genug ist. Mag sein, aber es ist halt ja ein komplexes Thema, wo einfach eine Struktur entstanden ist, die sich selbst erneuert oder die sich selbst weiter fortsetzt, wo teilweise dann Opfer zu Täterinnen werden, wo wirklich sehr, sehr komplexe Strukturen von Ausbeutung entstanden sind, die nach Österreich relativ spät gekommen sind, glaube ich. Also diese Sachen haben mehr in Italien angefangen. Es ist ein sehr großes Problem und es ist natürlich total fatal, dass die einzige Möglichkeit, legal zu arbeiten für Frauen zum Beispiel, ist als Prostituierte. Also das ist schon rein von der Symbolik unglaublich menschenverachtend.
Grundsätzlich fordern wir natürlich legale Beschäftigungsmöglichkeit für Asylwerber. schon lange ohne wirklich greifbare Ergebnisse. Also diese Erntehelfer-Sache funktioniert auch nicht, weil da kommen Spezialisten aus verschiedenen Ländern, das haben schon meine alten verstorbenen Tanten gemacht, quasi Erntehelferinnen vom Südburgenland sind ins Marchfeld. Die haben bei der Rübenarbeit eine spezialisierte Arbeit gemacht. Wenn man da irgendwem gefragt hätte, kannst du das auch machen, die hätten das nicht kennen. Also das ist meine private Sicht auf Erde. Und so ist es heute auch. Die Erntehelfer kommen aus gewissen Gegenden, meistens zu Slowakei, Polen, in Partien, wie sie seit Jahren machen. Und das jetzt legal zu erlauben für Flüchtlinge, hat nicht viel gebraucht, was die legale Arbeitsmöglichkeit betrifft. Das heißt, wir bräuchten da schon bessere Möglichkeiten.
Es war da noch die Frage wegen dem Patenschaft. Ja, ich habe es nicht vergessen. Genau. Also vielleicht zuerst einmal die Frage der Patenschaft. Was kann das bringen für jemand oder für wen wäre das eine Alternative?
Also ich habe das vorher schon angedeutet. Ja, also es gibt eben diese beiden Modelle sozusagen vom Bleiberecht. Das eine ist das Bleiberecht, das eben Menschen gegeben wird, die aus menschenrechtlichen Gründen nicht ausgewiesen werden können. Und das andere Modell ist das sogenannte Patenschaftsmodell, ein Bleiberecht für Menschen, die man zwar theoretisch ausweisen kann, die aber auch andererseits gut integriert sind und die entweder selbst sich erhalten können, was in den wenigsten Fällen der Fall sein wird, weil es eben Arbeitsmöglichkeit und so weiter fehlt, ja, oder deren Selbsterhaltungsfähigkeit ersetzt werden kann durch eine Garantie, die ein Pate abgibt. Ja, ein Pate ist nicht jemand, der den Flüchtling an der Hand nimmt und durchs Leben führt, sondern ein Pate ist jemand, der sagt, ich zahle und werde die nächsten 5 Jahre zahlen. Ganz einfach. Ja, also das stellt man sich netter vor. Ja, das ist nicht mit einem rührseligen Brief getan, sondern mit einer handfesten Garantieerklärung, ja, die de facto alle Lebenshaltungskosten abdecken muss. Das heißt, der Pate muss auch entsprechende finanzielle Möglichkeiten haben, ja, die auch überprüft werden. Und diese Patenschaftserklärung bewirkt, dass die Person, für die abgegeben wird, so wie es momentan aussieht, auch aus dem System der Grundversorgung rausfällt, unabhängig davon, ob er überhaupt das Bleiberecht bekommt oder nicht. Das heißt, ab dem Tag, wo ich mich entschließe, ja, gibt es momentan große, also auch finanzielle Schwierigkeiten, weil man gibt vielleicht die Patenschaftserklärung ab, bis das Bleiberecht sozusagen wirklich gegeben werden kann. Kann es ein Jahr dauern, ja? In dem Jahr darf niemand arbeiten, ja? Und wenn ich dann diese Niederlassungsbewilligung bekommen habe, dann dürfte ich vielleicht anfangen zu arbeiten und kann meinen Paten auch entlasten. Aber dieses eine Jahr, bis das ganze Verfahren dauert und so weiter, ja, bleibt die Belastung bestehen. So sieht es momentan aus. Ja. Also insofern hat man auch mit finanziellen Druckmitteln sozusagen versucht, ja, diese Patenschaft ein bisschen schwieriger zu machen. Ja. Weil man eben auch in der Wartezeit sozusagen zur Kasse gebeten wird. Ja. Und diese Patenschaft kann nur ersetzen eben das, was wir so als Selbstverwaltungsfähigkeit bezeichnen. Ja? Also Wohnung, Versicherung, Einkommen. Und an die Integration, der legale Aufenthalt, eine gewisse Aufenthaltsdauer, ja, und so weiter, das muss die Person selber mitbringen. Und wenn Sie sagen, sind UMF aus der Mongolei, bei der Patenschaft ist der erste Stichtag 1. Mai 2020. Nein, aber auf jeden Fall muss der Aufenthalt mehr, ich glaube seit Mai 2005 in Österreich sein und davon die Hälfte legal, also für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird das nicht der Fall sein. Ja? Weil die sind ja vielleicht 2-3 Jahre da, ja, sonst wären sie ja schon volljährig. Also schätze ich jetzt einmal, ja, 6-jährige Flüchtlinge gibt es eher selten. Ja? Also gebe ich so Bedenken. Ja? Also bei der Patenschaft müssen eben diese, ja, Kriterien erfüllt sein. Ziemlich langer Aufenthalt, dieser zu großen, also mehr als die Hälfte legal, ja, völlige Unbescholtenheit, sehr gute Integration, ja, und entweder finanzielle Selbsterhaltungsfähigkeit oder der Pate, der das ersetzt. Ja, also auch wieder eine sehr, sehr lange Liste. Ja. Die Mongolei-Frage sind wir noch offen.
Ja, wegen wer da was.
Also gut, die Mongolei-Frage ist noch offen, ist gar nicht so speziell, also wir haben relativ viele Flüchtlinge aus der Mongolei in Österreich, fast alle sind im Asylverfahren und ich kann mich an den letzten zur Hälfte positiv entschiedenen Fall erinnern. Das war eine Frau, die Zeugin eines Mordes geworden ist, ja, und die Angst gehabt hat vor der relativ korrupten Polizei in der Mongolei. Der wurde subsidiärer Schutz gewährt, also nicht die Flüchtlingseigenschaft. Und das ist jetzt 6 Jahre her. Das war der letzte positive Fall, den ich kenne. Das heißt, es gibt keine positiven Entscheidungen. Also gibt es vielleicht irgendwo, aber also in der Rechtsberatungspraxis von Caritas Asylzentrum nicht. Ich kenne keine.
Ja, ich muss mich kurz fassen. Ich komme aber zurück auf eine Bemerkung von Magister Riedl, wo Sie gesagt haben, so viele Asylwerber, die hereinkommen, wollen ja gar nicht in Österreich bleiben. Sie tauchen daher ab. Ich betreue eine große Anzahl von Flüchtlingswerber und Familien jetzt. Ich kenne nicht einen einzigen, der ohne Schlepper nach Österreich gekommen ist. Er hat sich nie Österreich ausgesucht, aber er wurde ausgespuckt in Österreich und musste dann hier ansuchen. Und Frau Magister Fekter spricht in ihrer Diskussion so, als ob nur mehr legal ansuchende Asylwerber herein dürfen und das Schlepperunwesen abgeschafft werden muss, was bis zu einem gewissen Grad stimmt. Aber wie viele Asylwerber gibt es, die ohne Schlepper hereinkommen? Versuchen Sie mir das zu beantworten. Ich betreue alle sind auf dieselbe Art und Weise.
Wahrscheinlich kaum welche. Und das ist auch in dieser ganzen Schlepperdiskussion, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ja. Natürlich gibt es diese Menschenhändler und Kriminellen, die wirklich die Menschen gefährden. Aber es gibt auch den guten alten Begriff des Fluchthelfers. Und ohne diese Fluchthelfer könnten Menschen die Festung Europa auch gar nicht mehr überwinden, wenn sie in Not sind. Und das muss man sich einfach auch vergegenwärtigen. Ja, das wird ja immer brutaler. Und deswegen wird es auch immer gefährlicher und deswegen wird es auch immer teurer zu flüchten. Und es ist letztendlich so, dass man sich dort, wenn man mit einem Schlepper in Kontakt kommt, ja, dann gibt es sozusagen das Ticket für die Armen mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit im Mittelmeer zu ertrinken, und dann gibt es halt das für die, die mehr zahlen können, die kriegen dann gefälschte Dokumente und einen Platz im Flugzeug. Also das muss man schon sehr, sehr differenziert auch betrachten. Es gibt keine Möglichkeit für Flüchtlinge legal nach Österreich zu kommen. Man löst sich auch keinen Reisepass, bevor man sich auf die Flucht begibt. Ja, weil dann wäre man vielleicht kein Flüchtling.
Also selbst wenn man einen hätte, Österreich wird sicher kein Visum hergeben, aber unabhängig davon, man muss dazu sagen, dass sozusagen die klassischen Flüchtlingsländer, wie zum Beispiel der Iran, ja, die gesamte Fluchtroute durch Kriegsgebiet geht. Ja? Also ohne Fluchthilfe ist das unmöglich. Ja? Also man kann nicht zu Fuß durch den Nordirak und die Kurdengebiete der Türkei, ich meine, das ist unrealistisch. Und ich habe letzte Woche seit langer Zeit wieder meinen iranischen Klienten gehabt, der jetzt anlässlich der jüngsten Demonstrationsbewegung im Iran flüchten musste. Sehr traumatisierter Mann. Das kostet inzwischen 15.000 Euro, ihn lebendig nach Österreich zu bringen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Frau Ministerin sich unter legal ansuchen. Wenn ich mich in Österreich befinde als Fremder und brauche Asyl und stelle einen Antrag, stelle ich diesen Antrag legal, weil so steht es im Gesetz. Ja? Wenn sie meint legale Einreise, dann würde das bedeuten, dass Österreich Visum ausstellt für Fluchtwillige. Ja? Solche Visa könnten nur bei einer österreichischen Botschaft beantragt werden, und einen Asylantrag einer Botschaft gibt es nicht mehr. Schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also ich weiß nicht, ja. Also ich weiß nicht, wie ich der Frage widersprechen sollte, wenn ich die Diskussion nicht gehört, aber ich weiß nicht, was da den ministeriellen Köpfen vorschwebt. Also kann ich nicht beantworten.
Sie haben schon völlig recht. Also man gewinnt zunehmend das Gefühl, dass selbst die Asylantragstellung schon als krimineller Akt betrachtet wird. Ja? Und da nehme ich jetzt keine unserer beiden Regierungsparteien aus. Ja, also die, ja, Asyl ist ein heiliges Recht und naja, würde ich zustimmen, aber deswegen sind die, die einen Asylantrag stellen, noch lange keine Verbrecher, nur weil sie vielleicht nicht wissen, dass es ein Dublin-System gibt und dass sie bereits in Griechenland ihr Asylverfahren abwarten hätten müssen, wo es übrigens keins gibt, wo es keine Unterbringung gibt und wo es auch keinen Zugang zu einem
Asylverfahren gibt und wo die Leute in ihre Herkunftsländer zurückgeschoben werden. Also das kann man doch um Gottes Willen den Menschen nicht vorwerfen, dass sie das europäische Asylsystem nicht verstehen. Das verstehen ja nicht einmal wir.
Bevor da die zwei Wortmeldungen habe ich gesehen, sind noch. Die beiden Fragen werden wir noch nehmen und dann müssen wir langsam an einen Abschluss denken.
Egal, einreisen. Wie soll es denn das machen? Geht das überhaupt? Und soll den Asylantrag dann auf legale Weise stellen? Das wäre ein Vorschlag gewesen von der Frau Fechter, um die Familie Zoge in Österreich behalten zu können. Oder zumindest dieses eine Mädchen.
Nimm die zweite Frage bitte gleich dazu.
Ja, das ist ja eine ganz andere Frage. Und zwar die MA35 bietet ja die Möglichkeit, humanitäres Bleiberecht zu beantragen. Da gibt es gewisse Bedingungen dafür. Die Familie, die wir hier in der Pfarre begleiten, erfüllt sämtliche dieser Bedingungen und es wurde dennoch abgelehnt. Jetzt frage ich mich, wozu macht man überhaupt die Möglichkeit, sowas zu beantragen, wenn es dann doch abgelehnt wird? Das ist, und im, überhaupt, wir sitzen da und hören uns das alles an, wie die Lämmer. Das ist alles menschengemacht und alles, was Menschen machen, kann man auch anders oder besser machen. Und ich finde, wir nützen unsere Bürgerrechte viel zu wenig.
Vielleicht nutzen wir die Antwort auch, dass jeder noch einen Schlusssatz auch sagt.
Also ich bin noch immer irritiert, weil ich mir noch immer darüber nachdenke, was die Frau Minister gemeint hat. Also ich eine Zeit lang weiß ich, hat die Aregona Zoga einen Aufenthaltstitel als Schüler gehabt. Ja, das war so ein Kompromissangebot. Ja. Mit diesem Aufenthaltstitel sozusagen könnte man auch aus- und einreisen. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also tut mir leid, also meine Fantasie geht noch weiter, aber keine Ahnung, kann ich wirklich nicht beantworten. Zu Ihrer Anmerkung zum Bleiberecht. Ja. Die Tatsache, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren gibt, garantiert nicht, dass die Entscheidungen rechtmäßig sind oder gut. Ja. Ein rechtsstaatliches Verfahren garantiert nur, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren gibt, aber nicht, dass die Entscheidungen gut sind. Aber immerhin ja, gäbe es theoretisch die Möglichkeit, eine Beschwerde oder Berufung zu erheben. Ja. Ein Fortschritt gegenüber früher, aber wie gesagt, ja, Inhalt oder Qualität, Menschlichkeit, Augenmaß in der Entscheidung, auch Kenntnisse sozusagen des europäischen Rechts und so weiter, ja, das ist damit nicht garantiert. Ja. Wie gesagt, ich kann zu dem Verfahren gar nichts sagen, das müsste man wirklich in Ruhe studieren, ja, dann könnte ich dazu meine Rechtsmeinung sagen, ja, aber das ist leider so. Ja, das, mit dem Problem kämpfen wir jeden Tag. Ja. Und nein, ich sage, es ist leider so, dass wir darüber nicht, ich kann sozusagen, wenn ich jetzt noch mit aller Inbrunst sozusagen mich dem Juristischen widme, ja, den Entscheidungshorizont der Behörde nicht ändern. Ich kann dagegen kämpfen, ja, ich kann alle Rechtsmittel ausschöpfen, ich kann versuchen, intelligent zu agieren, ja, und was intelligent ist, meine Schriftsätze zu schreiben, ja. Natürlich, ja, ich bin kein Politiker, sondern ich bin Jurist und mein Horizont ist der Klient, ja, und ich versuche so zu arbeiten, mit den Mitteln, die das Gesetz hat, dass die Gesetze mängelhaft sind und die Entscheidungen fehlerhaft und alle Menschen ungeheuer menschlich, wenn es darum geht, menschliche Fehler zu machen, ja, und wenig menschlich, wenn es darum geht, menschliche Größe zu zeigen, das wissen wir auch.
Ja, ich kann mich denn völlig anschließen, was Sie sagen, und ich bitte Sie, nehmen Sie das den Experten aus der Hand. Ja, es braucht endlich eine breite Diskussion über Menschlichkeit in diesem Land, so wie das ein bisschen gelungen ist mit Eberau, wo da plötzlich die Architekten gesagt haben, das ist ein Wahnsinn, das erinnert uns sehr an Lagerarchitektur, so kann man Menschen nicht runterbringen. Im 21. Jahrhundert, das ist keine Aufnahme. Und ich glaube, das müssen wir in alle Gesellschaftsbereiche jetzt hineintragen und es müssen Menschen aufschreien und sagen, wir machen da nicht mehr mit. Das wäre ganz wichtig. Ich denke, wir brauchen in erster Linie auch Politiker, die sich wieder zum Flüchtlingsschutz bekennen. Und das ist das, was der Willi Residar jetzt auch gesagt hat, es braucht eine Trennung. Wir sind in einer Sackgasse angelangt, es braucht tatsächlich eine Trennung zwischen Polizeiagenten in einem Innenministerium und dem Flüchtlingsschutz. Die Innenministerin ist auch Flüchtlingsschutzministerin, nur vergisst sie das ständig. Ja? Sie ist dafür verantwortlich, den Flüchtlingsschutz in Österreich zu organisieren und die Menschen, die was davon verstehen, vielleicht auch dafür zu bezahlen, anstatt ihnen die Verträge zu kündigen. Und ich denke, eine Politik, die mit dem Argument, die Bedürfnisse der Starken gegen die Rechte von Minderheiten schützen zu müssen, bereit ist, Grund- und Verfassungsrechte für eine Minderheit außer Kraft zu setzen, verrät eigentlich das demokratische Prinzip dieser Republik. Und sowas gehört abgestimmt, weil das gefährdet nicht nur die Schwächsten der Gesellschaft, sondern das gefährdet unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie.
Also wenn jemand die Absicht hat oder den Wunsch, wieder nach Österreich zu kommen, dann kann man eine Ausreise, um dann einen legalen Einreise zu beantragen, einfach nicht empfehlen, weil das, also wir haben auch Klienten zum Beispiel, die Österreicher geheiratet haben und die nach den Bestimmungen seit 2006, glaube ich, ihren Antrag auf Visum im Ausland stellen müssen. Ich habe und dann sehr lange meistens warten, bis sie wieder einreisen dürfen, zu ihrer Familie zurückkommen. Ich habe eine junge Kosovo-Albanerin beraten, die zurückgekehrt ist in den Kosovo, um von dort aus ein Studentenvisum zu beantragen. Sie hat dann ein Jahr darauf gewartet und hat es dann aufgegeben. Das heißt, die Möglichkeit, legal über Studentenvisum, über Visum wegen Familiengemeinschaft mit Österreichern wiederzukommen, ist ein Hürdenlauf, der so viel Kraft und Geduld erfordert, dass es und oft auch gar nicht mit einem positiven Ende gesegnet ist, dass man es niemandem mit gutem Willen oder gutem Gewissen empfehlen kann. Das ist leider auch so. Und ja, also im Fall der Arigona sogar ist das wahrscheinlich auch zu befürchten, dass es den Rückweg nach Österreich dann, weiß nicht, kaum geben wird.
Ja, wir brauchen faire Verfahren für die Flüchtlinge. Muss man das jetzt aufhören, eine menschenrechtskonforme und menschenwürdige Bleiberechtsregelung mit einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren. Das braucht man. Wir brauchen Schutzsuchende, brauchen menschenwürdige Aufnahmebedingungen, um es jetzt nicht juristisch zu formulieren. Das sind Forderungen, das sind Wünsche. Solche Wünsche und Forderungen haben wir schon seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten. Und ich muss die Frage zum Schluss offen lassen, wie wir das erreichen. Ich weiß es nicht. Ich bin manchmal zornig und das hilft mir dann auch nichts. Das würde ich als Aufgabe in den Raum stellen. Wie erreichen wir menschenwürdige Bedingungen für Schutzsuchende in Österreich? Zusammenhelfen, sagt er.
Ja.
Das ist ja alles sozusagen exkludiert, ist jetzt die Hilfe, die passiert, das haben wir heute gar nicht erwähnt, was alle die Menschen am Podium und ein Gutteil der Menschen hier täglich macht, zu helfen, wo es geht und wie es geht, den Schutzsuchenden, das passiert ja. Das haben wir nicht gebührend erwähnt heute, weil es nicht ganz das Thema war. Ich möchte aber schon sagen, das gibt's und das muss weitergehen. Und da gibt es auch Erfolgserlebnisse und Freude, wenn etwas gelingt, jemandem zu helfen. Aber die rechtlichen Bedingungen und der staatliche Wille, das gehört geändert.
Danke. Fremdenrecht, bleiben oder gehen, war das Thema. Ich möchte gerne Menschen, die hierher kommen und um Hilfe bitten, einladen dazu, hier zu bleiben. Ich wünsche mir eure Unterstützung dabei, dass wir uns nicht vereinzelt fühlen, jeder von uns in dem ganzen Bemühen, Menschen zu helfen, sondern dass wir sehen, dass wir auch mehr sind, dass wir uns auch zusammentun in unseren Forderungen. Dass Kinder hier bleiben dürfen, die hier in die Schule gehen und integriert sind, die nicht abgeschoben werden können, dass Familien hier bleiben dürfen, die sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, die nur aus Ländern weggehen mussten, wo sie kein Leben, keine Zukunft gesehen haben. Ich möchte, dass auch alleinstehende Menschen hier bleiben können, die um Hilfe suchen. Ich möchte, dass unbegleitete Minderjährige als solche behandelt werden und hier bleiben dürfen. Und ich möchte, dass humanitäre Gründe kein Gnadenrecht sind, sondern der Rechtsstaatlichkeit geschuldet sind. Und zum Abschluss möchte ich, dass wir alle den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Danke.